Guten Abend, liebe Geschwister. Wir danken unserem Gott und Vater und unserem Herrn Jesus Christus, dass er uns auch heute Abend wieder in dieser frohen Runde zusammen sein lässt. Und so wollen wir auch in unseren Herzen beten, dass er uns sein Wort aufschließe, dass nicht ich rede, sondern dass er redet. Denn wenn ich rede, bringt es nichts, nur wenn er redet. Und das haben wir ja auch als Teil unseres Textes. Wir sind in der Betrachtung des Epheserbriefes ja noch nicht weit gekommen. Wir sind immer noch mitten im ersten Kapitel. Und das macht auch gar nichts aus, denn die Herrlichkeiten, die wir darin finden, die sind so gewaltig, dass man einfach langsam durch diesen Brief gehen muss, damit er auch tief in unserem Herzen sich verankert. Ich möchte einleitend nur kurz die 7 Stücke noch einmal nennen, dieser geistlichen Segnung. Denn Paulus beginnt ja den Hauptteil des ersten Kapitels im Vers 3 mit dem Satz: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Kein Gotteskind ist ausgenommen. Niemand fehlt auch nur ein Teil dieses ganzen großen Segens. Jeder Glaubende bekommt mit der Neuzeugung in seinem Innern alle Segnungen gleichermaßen. Ganz wichtig, dass wir das festhalten, denn das wird uns immer wieder einmal auch durchtragen, wenn wir in Bedrängnis kommen. Sei es, dass wir mit uns selber ein Problem haben oder dass wir von außen unter Druck geraten. Beides. In Vers 3 heißt es, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Was irgend es an geistlichen Segnung in den Überhimmeln gibt, ist uns gegeben. Zweitens, Vers 4, wir sind auserwählt in Christo vor Grundlegung des Kosmos. Drittens, wir sind zuvor bestimmt zur Sohnschaft für Gott, für unseren Vater selbst. Viertens, wir sind begnadigt in dem Geliebten, und die Gnade beinhaltet die Erlösung in Christo, die Vergebung der Vergehungen, und seine Gnade strömt über in Weisheit und Einsicht in das göttliche Denken. Fünftens, er hat uns kundgetan das Geheimnis seines Willens in der Vervollständigung der Zeitpunkte, das All unter ein Haupt emporzubringen in Christus. Sechstens, wir haben ein Losteil in Christus. Siebtens, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sehen an der Formulierung, dass es alles Tatsachen sind, die wir nicht irgendwie erst erlangen müssen im Laufe unseres Lebens, sondern sie sind uns mit dem Beginn des neuen geistlichen Lebens mitgegeben. Nun wollen wir zu dem Abschnitt kommen, die Verse 13 und 14. Und ich habe für mich das überschrieben, einfach mit den Tatsachen, die da wieder stehen: Hören, glauben, versiegelt werden mit Heiligem Geist. Ich lese gerade die Verse noch einmal, und zwar möchte ich eine ganz bestimmte Betonung darauf legen, auf einzelne Worte. Auf welchen ihr gehofft oder auch in welchem ihr euer Sein, eure Existenz habt, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. welcher das Unterpfand unseres Losteils ist. Und zwar kann man hier sagen, zur Erlösung oder besser eigentlich bis zur Einlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Es ist die siebte Segnung, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen. Hier wechselt die Anrede von wir zu den Empfängern auf ihr. Paulus sagt vorher wir, ja, als Gesamtgemeinde. Und jetzt spricht er sozusagen seine Briefempfänger individuell an. Ihr, die ihr den Brief erhaltet. Ja, ihr. Er zeigt auf, wie der Herr einen Erwählten auf der Erfahrungsebene in die Stellung in Christus hineinbringt. Rechtlich befindet er sich nach dem Vorsatz Gottes schon seit Vorgrundlegung der Welt darin. Ja, auch der, der jetzt noch nicht weiß, dass er erwählt ist, der hat alles bereitgelegt vom Vater. Bewusst wird es jemanden aber erst, ja, frühestens mit seiner Neuzeugung und je nachdem, in welcher Fülle ihm das Evangelium gleich von Anfang an gesagt wird, ja, hat er einen Eindruck, mehr oder weniger stark, von dem, was ihm gegeben ist. Dass, um in diesen Stand zu kommen, keine Werke etwas bringen können, nicht einmal einen Hauch, ist offenbar, ist göttlich logisch, denn unser Stand in Christus wurde nach seinem Vorsatz vor Grundlegung des Kosmos zuvor bestimmt. 2. Timotheus 1, 9, ein bereits oft gelesenes Wort, ich lese es aber trotzdem noch einmal, der uns errettet hat und berufen, mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern entsprechend seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen gegeben wurde. Ja, wir empfangen jetzt in unserem Leben Gnade, aber wir haben bereits Gnade empfangen dadurch, dass wir erwählt sind durch den Vorsatz Gottes vor Grundlegung der Welt. Also längst ehe wir waren, haben wir bereits Gnade empfangen. Ist es nicht anbetungswürdig? Hier erstirbt im Ansatz schon alle Religion, alle geschöpfliche Aktion. Und das kann uns nur zu Lob und Anbetung bringen, jeden Tag. Jeden Tag, den wir bewusst beginnen oder verlassen, sollte diesen Dank beinhalten. Was geschieht bei diesem Ruf? Paulus nennt drei einfache Vorgänge. Erstens, jemand hört das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Rettung. Zweitens, er glaubt dem Gehörten, ist im Glauben gehorsam und dann versiegelt ihn Gott selbst mit heiligem Geist der Verheißung. Das muss einfach sein, für ein Kind schon verständlich, sonst hätte Gott einen Fehler gemacht, sein Evangelium womöglich nur für elitäre Kreise vorbehalten. Das ist aber völlig undenkbar. Ja, ein solcher Gedanke zeigt grobe Unkenntnis über das Wesen unseres Gottes und Vaters an. Hören, glauben, versiegelt werden. Ich möchte ein Beispiel jetzt aus dem Alten Testament lesen, um zu verdeutlichen, wie das auf einen Menschen wirken kann. In Jeremia 1 lese ich die Verse 4 bis 10. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Das heißt, vor Grundlegung der Welt hat Gott, der Vater, uns bereits erkannt. Und erkennen ist ja ein Vorgang, wo man, wenn wir das heute erleben, ja, mit einem Menschen irgendwie ins Gespräch kommen müssen, ja, um etwas über sein Denken, über seine Person, über sein Fühlen zu erfahren. Das heißt, ich muss mich intensiv mit jemandem beschäftigen. Und einlassen, ja. Ich muss mich dem gegenüber nähern. Ja? Und genau das hat unser Gott und Vater getan. Und ich lese deshalb die Stelle im Jeremia, weil ihm was ganz Ähnliches gesagt wird. Weil Gott machte das damals auch nicht anders. Er war nicht ein anderer Gott im Alten Testament. Er drückt es nur der Heilsordnungen wegen anders aus. Er sagt, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoße hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Also bereits im Mutterleib geheiligt. Und so sind auch wir, ja, bereits im Mutterleib Abgesonderte, wenn wir zum Leib des Christus gehören. Nun, bewusst wird es uns erst am Tage unserer Berufung, ja, vielleicht sogar erst später. Aber so ist es. Ich habe dich geheiligt. Und jetzt kommt auch dort im Alten Testament gleich eine ganz besondere Sache, die wir auch kennen aus der Gemeinde. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Das heißt, wir sind erkannt, ja, berufen zu einer Aufgabe. Und das war bei Jeremia exakt so. Und ich sprach, sagt Jeremia, ach Herr Jehova, siehe, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung. Und geht es nicht uns manchmal auch so, fühlen wir uns nicht auch manchmal sehr unwert, ja, gar nicht in der Lage, den Anforderungen unseres Gottes gerecht zu werden? Es ist ein gesundes Gefühl, aber da darf es nicht stehen bleiben dabei, denn Gott arbeitet nicht mit Gefühlen, sondern mit Zusagen, mit Tatsachen. Und deshalb sagt Gott weiter, da sprach Jehova zu mir, sage nicht, ich bin jung. Er sagt, ne, du bist nicht jung, sondern er sagt, sag's nicht, soll dich nicht kümmern. Ja? Denn zu allem, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Und damit der Jeremia jetzt gar nicht nachfragen kann, ja, wie funktioniert denn das? Ich habe ja keine Kraft. Was macht Gott? Er sagt weiter, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Paulus wurde einmal gesagt, meine Gnade genügt. Es ist eine wunderbare Entsprechung, ja, obwohl wir in einer ganz anderen Heilsordnung sind, aber wir sehen daran, dass unser Gott sich nicht geändert hat. Ja. Wenn es um die persönliche Beziehung zwischen Gott und einem Auserwählten geht, weil der Jeremia war auch ein Erwählter. Ich bin mit dir, um dich zu erretten, und Jehova streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und Jehova sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sind es nicht seine Worte, die uns lebendig machen, die uns beleben, die uns die Kraft für unseren Alltag geben? Genau gleich für den Jeremia. Und jeder unter uns weiß ja, dass das ein Prophet war, der sehr oft am Rande des Todes seinen Dienst tun musste, der ein sehr, sehr schweres Leben hatte und der auch einmal, wie der Hiob, seinen Tag verflucht hatte, ja, seinen Geburtstag, um dieser Härte willen, die der Herr ihm zugemutet hat. Und er sagt weiter in Vers 10, siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszurotten, niederzureißen, zu zerstören und abzubrechen und um zu bauen und zu pflanzen. Also zuerst geht's runter und dann geht's rauf. Ja? genau bei uns auch so. Ja? Es geht zuerst mal runter und dann geht es rauf. Also sehr parallel. Ja? Also für mich ist dieser Text immer wieder ein großer Gewinn, wenn ich den lese. Und es ist empfehlenswert, den immer ganz langsam zu lesen, den Text. Ja? Und da steckt auch etwas von dem drin, was wir in Epheser 1, Vers 5 gesehen haben, dass Gott uns für sich selber auserwählt hat. Und dem Jeremia ist es genauso gegangen. Gott hat ihn für sich, für seinen Zweck auserwählt und er hat ihn ausgestattet mit allem, was er für seinen Dienst gebraucht hat. Und darauf dürfen wir auch in unserem persönlichen Leben bauen. Wenn er mich für sich auserwählt hat, dann sorgt er für mich und er bringt mich dorthin, wo er mich haben will und er gibt alles, was auf dem Weg dazu notwendig ist. Fühlen tue ich das nicht immer in meinem Alltag, dass es so ist. Aber geschrieben steht es und darauf kommt es an. Hören, glauben, versiegelt werden. Paulus erklärt es mit anderen Worten im Römerbrief in Kapitel 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus dem Hören, heißt es wörtlich, das Hören aber durch Gottes Reden. Predigt ist auch nicht falsch, ja? Aber es ist richtiger, wenn wir sagen, durch Gottes Reden. Glaube ist aus dem Hören, das Hören aber aus dem Reden Gottes. Gott redet, er kann Menschen dazu benutzen, aber er muss es nicht. Er kann es, er muss es nicht. Es genügt auch manchmal, wenn ein Mensch beginnt, das Wort zu lesen. Und dann erleuchtet Gott dieses Wort und er wird lebendig, ohne dass ihm jemand das sagt. Es ist möglich, ja. Es ist vielleicht nicht die Regel, aber es ist möglich. Wir müssen da frei werden, ja, von solchen Denkschemen, wo wir sagen, wenn sich jemand bekehrt, dann muss das und das und das und das ablaufen, sonst können wir die Bekehrung nicht akzeptieren. Vorsicht. Glauben, also hören, glauben, versiegelt werden. Das sind die einzigen Vorgänge, die der Herr selber nennt, die da passieren. Ja? Da kann noch manches drumherum passieren. Da kann ein großes Sündenbekenntnis ein Teil davon sein, aber es muss es nicht. Was entscheidend ist, steht hier, hören, glauben, versiegelt werden. Ich möchte noch ein Beispiel nehmen, und zwar aus Apostelgeschichte 16, nur einen Vers, der spricht Bände. Vers 14, ihr wisst wahrscheinlich schon, auf was ich raus möchte. Und ein gewisses Weib mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welche Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und da waren ja ganze Menge Frauen oder Leute zum Gebet versammelt. Die haben alle was gehört. Aber da steht jetzt bei der Lydia noch was dabei. Deren Herz der Herr auftat, so dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Das heißt, wenn wir etwas hören, dann heißt es noch lange nicht, dass wir darauf Acht geben. Und dieses Acht geben, das ist die Aktion Gottes. Das ist das, was Paulus in Römer 10 meint, wenn er sagt, der Glaube kommt aus dem Hören, das ist nicht die Akustik, ja? Sondern das ist das, was dann nach dem Hören der Akustik im Herzen abläuft, wenn der Herr dies uns Acht geben lässt auf das, was er redet. Deshalb steht auch in Epheser 1, 13, zu Beginn, in welchem ihr euer Sein habt, eure Existenz habt, das unauflösliche Leben. Das kommt von Gott her, nicht aus uns. Auch wenn wir akustisch gehört haben oder mit den Augen gelesen, ja, wenn man das andere Beispiel nehmen möchte. 1. Korinther 1, 30 haben wir auch dieser Tage oft gehört. Aus ihm aber seid ihr oder habt ihr eure Existenz in Christo Jesu. Jede Zeugung im Geist geht von ihm selber aus. Und mit der Versiegelung, da geschieht noch etwas anderes, mit der Versiegelung mit Geist. In 1. Korinther 12, 13 heißt es, denn auch, da könnt ihr das mit durchstreichen und in hinschreiben. Überall, wo mit Taufe, wo was über Taufe gesagt wird, da steht nie mit, sondern immer in. Johannes taufte in Wasser. Der aber nach ihm kommende wird im Heiligen Geist taufen. Das ist was ganz anderes als mit. Paulus sagt da in 1. Korinther 12, 13, denn auch in einem Geiste sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklave oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden oder in einem Geiste getränkt. Der Herr selbst gliedert den Menschen, den er versiegelt, zugleich in den Leib seines Sohnes ein. Ohne sichtbares Ritual, ohne Zeremonie, ohne Lärm, ohne Papiere. Sein Geist in uns ist das Unter- oder Faustpfand oder das Angeld dafür, dass wir dereinst auch real das Losteil erhalten, das wir jetzt schon haben, weil wir Söhne Gottes sind. Römer 8, Vers 15 haben wir auch schon gelesen. Ja, es tut mir leid, ich muss jetzt einfach vieles wiederholen, was wir schon gehört haben. Aber Paulus verdrieste auch nicht, etwas mehrfach zu sagen. So dürfen wir es auch einander mehrfach zurufen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft oder der Sklaverei empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Wir sind also gezeugte Söhne unseres Vaters. Gott hat keine Adoptivsöhne und auch keine Enkel. Das hatte Paulus auch in den dort vorausgehenden Versen in Römer 8 erklärt. Diese Verse, und ich möchte sie uns auch lesen, Vers 8 bis 11, die sind eine Definition. Das heißt, es ist eine exakte, unangreifbare Beschreibung der Stellung eines Sohnes, was dort steht. Römer 8, Vers 8 bis 11. Auch diese Verse hat uns Daniel bereits gelesen in seinem Dienst. Die aber, welche im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber, sagt Paulus zu den Römern, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, so gewiss oder wenn anders, Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen, der Gerechtigkeit, die Gott uns zugesprochen hat, die Gott erstritten hat durch den Vorgang, dass er in Christo war und den Kosmos mit sich versöhnte. Nicht sich mit dem Kosmos versöhnte, sondern den Kosmos mit sich versöhnte. Vers 10 noch einmal. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Nicht nur auferstehen, haben wir heute Morgen gehört, sondern lebendig machen. Wegen seines in euch wohnenden Geistes. Es ist also nicht der Geist Gottes, der von neben ihm kommt, ja, sondern sein eigener Geist, der in uns wohnt. Ja. Der Geist dessen, ja, der Christum aus den Toten auferweckt hat. Nach diesen Versen ist das Kennzeichen für die Sohnschaft, wir sind nicht mehr im Fleisch. Jetzt mache ich hier geschwind den Punkt, was passiert jetzt, wenn ich jetzt mich gerade davon darüber da ertappe, dass ich meinen Gott betrübt habe oder dass ich womöglich bewusst, ja, in Sünde gefallen bin. Bin ich dann immer noch im Geist? Natürlich. Weil sonst hätte das der Paulus hier ausgenommen. Weil die Sünde lebt ja noch, die ist ja noch in meinem Fleische vorhanden. Wenn aber der Christus in euch ist, dann ist gleichzeitig der Leib tot der Sünde wegen, der Geist Leben der Gerechtigkeit wegen. Natürlich, wenn ich sündige, ja, wenn ich meinen Gott betrübe, dann muss ich wieder gewaschen werden, ja, dann muss ich mich wieder reinigen, indem ihr euch selbst reiniget, sagt Paulus. Wir haben eine Grundwaschung einmal bekommen bei unserer Neuzeugung und dann ist immer wieder eine Reinigung notwendig, eine tägliche Reinigung, ja, und da sind dann diese Dinge wieder dabei, mit denen wir uns beflecken. Entweder wir selber oder dass wir von außen befleckt werden. Wir sind nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Und die Begründung ist gewaltig. Erstens Gottes Geist. Zweitens der Geist Christi. Drittens Christus selbst. Viertens der Geist dessen, der Christus aus Toten auferweckt hat. Diese alle oder dieses alles ist in uns oder wohnt in uns. Das heißt, was hier steht, diese vier Stücke sind Synonyme, das sind gleich, ja, das sind andere Bezeichnungen für jeweils das Gleiche. Das heißt, wenn Christus in mir ist, dann ist gleichzeitig Gottes Geist in mir. Und dann ist auch gleichzeitig der Geist dessen in mir, der Christus aus den Toten auferweckt hat. So einfach, ja, ist es, ja, mit dem Geist, mit Christus, ja, mit der Innewohnung unseres Herrn in uns. Es sind jeweils andere Ausdrücke für dasselbe. Das muss uns wieder täglich in den Dank und die Anbetung drängen. Diese Gabe macht die Gnade und den Frieden aus, von denen Paulus in Epheser 1, Vers 2 spricht. Alle diese sieben Stücke sind die Gnade und der Friede. Gleichzeitig sind sie eine unschätzbare Ermutigung in Stunden oder auch in längeren Perioden der Anfechtung, wo wir mit unseren Gefühlen am Boden sind, wo wir in Gefahr sind, temporär in den Unglauben abzusacken. Ja? Und wir wollen nicht sagen, das passiert uns nicht. Ja? Das kann temporär ganz schnell gehen. Ja? Man braucht bloß ein richtiges Kopfweh bekommen oder sonst in der Richtung was. Und schon sind wir nicht einmal mehr in der Lage, ein Gebet hervorzubringen. Ist mir schon passiert. Ja, und vielen unter uns auch schon. Ja, jeder kennt es aus seinem Leben. Und dann ist die Gefahr doppelt groß, dass wir dann unter Umständen auch Kurzschlusshandlungen begehen, deren wir uns nachher schämen müssen. Ja. dann können wir uns nur noch auf das zurückziehen, was geschrieben steht. Ja? Und dann sind zum Beispiel diese Verse Römer 8, ja, 9 bis 11 ein unschätzbarer Wert. Ja? Wenn wir uns das dann vorlesen und uns an jedem einzelnen Stück freuen, versuchen es zumindest, ja, zu freuen, dann haben wir einen großen Gewinn. Es zählt allein der Fels, es zählt die Zusage durch das geschriebene Wort. Nach Epheser 1,14 ist der Geist, mit dem wir versiegelt sind, die Garantie, dass wir das Losteil, das uns dort, von dem dort die Rede ist, dass wir es auch erhalten werden. Es kommt die Zeit, da der zugesprochene Besitz des Losteils praktisch eingelöst wird. Ein schwaches Abbild ist ein Gutschein, den wir zu einem bestimmten Anlass bekommen. Auf dem Gutschein ist ein Wertgegenstand beschrieben und ein Ort und vielleicht sogar ein Termin angegeben, wann das einzulösen ist. Und so kommt also für uns auch der Zeitpunkt, ja, wo das Papier, die schriftliche Zusage, und das ist jetzt in unserem Fall das Wort in Epheser 1, Vers 14, ja, das ist die Zusage, und wir haben in uns den Geist, ja, es kommt der Zeitpunkt, wo der Gutschein eingelöst wird und wir das Objekt, das er beschreibt, in Besitz nehmen. Welcher das Unterpfand unseres Losteils ist, steht da für die Einlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Wenn also die Einlösung des Losteils erfolgt ist, dann ist damit die Verherrlichung unseres Gottes und Vaters verbunden. Ja? Weil diese Einlösung geschieht zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das erste Stück unseres Losteils ist unser neuer Leib, der Geistleib, den wir bekommen werden, nach 1. Korinther 15, Vers 44. Es wird gesät ein seelischer Leib, in dem die Seele eine große Rolle spielt. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. Ja? Das Geistige war aber nicht zuerst, sondern das Seelische. Achten wir also niemals den seelischen Leib für gering, weil Gott hat den seelischen Leib, also unseren leiblichen Zustand, jetzt dem des Geistlichen vorgeordnet. Es ist Gottes Ordnung. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ach, seelisch, da sollte man eigentlich rauswachsen. Das ist völliger Unsinn. Ja? Solche Menschen sind nicht selten krank in ihrem Gemüt, ja? Oder werden krank, wenn sie so denken. Lassen wir alles in der göttlichen Ordnung, Geist, Seele, Leib. Dann kommen wir in unserem Leben besser zurecht. Nun wollen wir mal die Fenster aufmachen und einen Vers singen, bevor wir zu dem zweiten Teil übergehen. Ja. Und zwar habe ich das Lied 64 gedacht, den zweiten Vers. 64, den zweiten Vers. Jesu meines Lebens leben.
Doch so.
Im nun folgenden Teil wollen wir uns mit dem ersten Teil des großen Gebetes des Paulus beschäftigen, das wir im Epheserbrief haben. Ich habe dieses Gebet, manche Brüder teilen das auch auf und sagen, es seien zwei Gebete, das stört uns nicht weiter. Ich habe jetzt mal gedacht, es ist ein Gebet, ja, und ich möchte auch begründen, warum ich zu dieser Auffassung gekommen bin, indem wir nämlich dieses Gebet einmal im Zusammenhang lesen. Also ich werde dieses Gebet jetzt mal im Zusammenhang vorlesen und alle diese wunderbaren Erklärungen, die der Paulus dazwischen reingefügt hat, mal weglassen, sondern einfach nur den Gebetstext lesen. Wir haben ja im Neuen Testament mehrere Gebete des Apostels Paulus. Außer dem Epheserbrief gibt es ein Gebet in Philipper 1, 9 bis 11, dann in Kolosser 1, 9 bis 12 und man kann ohne weiteres auch Kapitel 2, 2 und 3 dazu nehmen. Das ist unseres Apostels. Dieses Gebet beginnt ja mit einleitenden Worten in Epheser 1, 15 und 16 und dann mit 17 beginnt das Gebet und endet in Kapitel 3, Vers 21. Paulus unterbricht dieses Gebet immer wieder durch erklärende Worte und wichtige Lehrinhalte, die er zwischen diese einzelnen Gebetsanliegen reinschiebt, sozusagen. Man hat fast den Eindruck, als wäre Paulus in Zeitnot geraten, als er diesen Brief geschrieben hat, dazu in einer gewissen Furcht, ja, nichts zu vergessen, ja, was da durch sein Herz alles gegangen ist. Natürlich ist es menschlich gedacht, denn der Herr hat diesen Gesamtzusammen des Textes nicht umsonst in dieser extrem kompakten Form für uns hinterlassen. Es zeigt, wie untrennbar die Gesamtaussage der Gedanken unseres Gottes und Vaters hier sind. Ja, das zeigt auch die sprachliche Form an, dass das teilweise ein einziger Satz ist. Ja, da kann man nicht irgendeinen Teil rausschneiden und für sich darauf Gebäude errichten, ja, sondern das muss immer im Zusammenhang verstanden werden. Im Römerbrief hat Paulus sich in den einzelnen Teilaussagen deutlich mehr Raum gelassen. Ja? Deshalb hat er auch 16 Kapitel und der Epheserbrief eben nur sechs. Ja. Wir wollen uns die Mühe machen und die Verse, die direkt zum Gebet gehören, einmal im Zusammenhang auf uns wirken lassen. Der erste Abschnitt ist Kapitel 1, 17 bis 20a. Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Jetzt geht es weiter in Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, und da bezieht er sich auf die Totenauferweckung, auch euch hat er auferweckt aus den Toten, vom Satzbau her, auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden. Und jetzt Kapitel 3, Vers 1, dieser halb, dieser Tatsachen wegen, beuge ich, dieser halb ich, Paulus der Gefangene, Christi Jesu für euch die Nationen. Und jetzt in Vers 14 bis 21, dieser halb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen herab wohne, also von oben herab wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf das ihr zu erfassen vermöget, zusammen mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu kennen oder zur Kenntnis zu nehmen, die das Wissen übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung oder in der Herausgerufenen in Christo Jesu hinein in alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter. Amen. So denke ich, ist dieses Gebet ein großer Gesamtzusammenhang, ja, was der Paulus für die Gemeinde betet. Es ist ein gewichtiges Gebet, es ist ein Muster oder ein Bild gesunder Worte für alle Gebete der Glieder am Leib des Christus. Es ist ein Gebet, bei dem uns die Erhörung durch unseren Gott absolut sicher ist. Wenn ich das für mich und wenn ich das ja für euch, ja für jeden Glaubenden, der mir nahesteht, wenn ich das bete, dann bin ich sicher, dass Gott dieses Gebet erhören wird. Wenn ich um irgendetwas anderes bitte, dann muss vielleicht Gott verhindern, dass meine Bitte erhört wird, weil ich vielleicht was Unsinniges bitte oder weil ich es gern hätte zu einem Zeitpunkt, den Gott nicht vorgesehen hat. Wenn ich aber diesen Inhalte bete, dann bin ich sicher, das wird Gott, der Vater, erhören. Denn diese Bitten entsprechen seinem Wohlgefallen. Sonst hätte er sie uns nicht aufschreiben lassen. Schon David wusste etwas von Bitten, die sein Herr ihm gegeben hatte. Er schreibt die kostbaren Worte in Psalm 37, 3 bis 7. Auch die möchte ich lesen. Vertraue auf Jehova und tue Gutes, wohne im Lande und ergötze dich oder weide dich oder übe oder pflege Treue. Und ergötze dich an Jehova, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Befiehl Jehova deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Er wird handeln. Also wenn ich die Bitten bete, die der Herr in mein Herz legt, dann wird er handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still oder halte still dem Jehova und harre auf ihn. Da sieht man, das geht nicht so geschwind. Ja? Man muss harren. Harre auf ihn. Erzürne dich nicht über den Weg dessen, über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Anschläge ausführt. Es heißt dort, erfreue dich oder finde deine Freude in Jehova. Und dann wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Also, es ist natürlich auch in der Weise so, dass er dann alle meine Bitten hört, ja, und sie in seinem Plan behandelt, ja, und er hört in diesem Sinne. Aber er gibt mir auch Bitten, die direkt auf der Ebene seines Wohlgefallens sind, und die kann er direkt erhören. Ist es nicht kostbar, dass wir sowas haben? Eigentlich sollte man das ganze Gebet am Stück behandeln, aber dazu reicht natürlich die Zeit nicht aus. Und ich möchte noch etwas an ein paar Punkten stehen bleiben aus diesem Gebet. Die Zeit ist auch schon relativ weit fortgeschritten, aber wir haben ja zum Eingang gesungen und so habe ich wenigstens noch für eine Stunde noch ein paar Minuten Zeit. Die praktische Ermahnung möchte ich an der Stelle vorwegnehmen. Es ist gut, wenn diese Inhalte auch in unseren Gebeten einen breiten Raum einnehmen. Für die Versammlung Gottes, für einander, für unsere Gemeinschaft, in der uns der Herr hineingestellt hat. Da es ein Fürbittegebet ist, von der Natur her, wenden diese Bitten auch unsere Blicke von uns selber weg. Auch wichtig, auf andere, aber zunächst einmal auf unseren Herrn, weil es sind ja die Bitten unseres Herrn, die wir da bitten, füreinander. Und natürlich dürfen wir es auch und sollen wir diese Stücke für uns selber beten. Was Paulus in seinem Gebet erfleht, sind die Hauptstücke, in denen die Gemeinde wachsen soll. Auf diese Hauptstücke soll auch der Schwerpunkt der gemeindemäßigen Verkündigung liegen. Ja, dass wir darüber uns gegenseitig ermuntern und ermahnen. In Vers 15 und 16 schreibt Paulus über den Grund seines Betens. Er hört von dem Glauben in Christo Jesu, seiner Briefempfänger, den er eben in den vorausgehenden Versen des ersten Kapitels beschrieben hat. Es sind die Heiligen, denen der Vater sein Geheimnis offenbart, nach Kolosser 1, 26. Einher mit dem Glauben in Christus geht auch die Liebe zu allen Heiligen in Christo Jesu. Die war jedenfalls in den Briefempfängern vorhanden und wirkte sich aus. Wirkt sie auch in mir und in dir? Diese Frage möchte sich jeder beantworten. Die in uns ausgegossene Liebe des Christus, und ich erinnere mich, unser Johannes hat es ähnlich formuliert schon dieser Tage, die in uns ausgegossene Liebe des Christus, die muss uns auch so weit erfassen, dass sie alle möglichen Unterschiede, die dem anderen anhaften, überbrückt. Der Herr erwartet es nicht von heute auf morgen von uns, aber er will uns und wird uns dahin bringen, weil er hat ja diese Sorte, diese Sorte Liebe ja uns gegenüber erwiesen. Und deshalb kann er erwarten, dass wir das lernen. Und deshalb schreibt Paulus in Epheser 5, Vers 2, und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das Erste, was Paulus tut, ist, er dankt für sie alle und erwähnt sie in seinen Gebeten. Alle diese Menschen, die diesen Brief damals empfangen haben. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir das tun. Dank ist eine geistliche Grundhaltung, eine der Eigenschaften des neuen Menschen in uns. Aus dieser Haltung heraus erwächst dann Danksagen. Danksagen. Den Thessalonichern schreibt Paulus zu diesem Thema ganz kurze, aber umso gewichtigere Verse, sind die kürzesten Verse im Neuen Testament. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, freut euch alle Zeit, betet unablässig oder unausgesetzt, danksaget in allem, und jetzt schreibt er hier weiter, denn dies ist der Wille Gottes gegen euch. der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Und wir wissen ja, das Wort Gottes für uns ist Befehl Gottes. Wir können es uns nicht raussuchen. Gott kann also erwarten, dass wir Dank sagen in allem. Und es ist auch wieder etwas, was wir nicht von jetzt auf heute können müssen, aber was das Ziel ist, wo wir hineinwachsen sollen und wo wir dann unseren Vater ehren. Paulus leitet die Gebete immer mit Dank ein. In Philipper 1 ist es so, auch im Kolosserbrief, wenn er für die Kolosser betet, dankt er zuerst oder sagt Dank. Das hat einen gewissen Grund und wir können ohne weiteres sagen, Dank sagen muss eigentlich Teil jedes Gebetes sein. Es ist irgendwie, Dank gehört ja untrennbar zum Gebet. Auch wenn es uns nicht danach ist, wer Lob opfert, preiset mich, sagt schon der Psalmist. Und auch das dürfen wir lernen, Schritt für Schritt in unserem Leben. Es ist umso wichtiger beim lauten Gebet, dass, wo wir nicht nur unseren Gott und Vater als Hörer haben, sondern wo auch die unsichtbare Welt mithört. Es ist ganz entscheidend, welches Bild wir ihnen gegenüber abgeben. Denn die sehen ja unseren Wandel. Und deshalb ist auch wichtig, was wir bezüglich des Erlebten unserem Gott dazu sagen. Ja? Nicht nur im Verborgenen, sondern auch öffentlich, ja, für sie hörbar. Dank alle Zeit für alles ehrt unseren Gott und Vater und unseren Herrn Jesus Christus und es zeigt unsere unabdingbare Unterordnung unter ihn allein an. Ja, dem ich Dank sage, dem unterordne ich mich. Ja, und das ist das die Haltung, die wir dokumentieren sollen vor der unsichtbaren Welt. Es gibt einige Beispiele in der Schrift, an denen Gott Menschen durch äußere Umstände und sein Reden zu ganz bestimmten Aussagen stimuliert hat, worin dann ihre dem Christus ähnliche Gesinnung zum Ausdruck gebracht worden ist, die er vorher in ihnen bewirkt hatte. Er wollte, dass sie ausgesprochen wird, dass sie bezeugt oder dokumentiert wird. Wir lesen daraus ein Beispiel oder zwei herausragende Beispiele in Hiob 2, 9 und 10. Da heißt es, da sprach sein Weib zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb, nachdem der Satan ihn zum zweiten Mal niederschlagen durfte. Und er sprach zu ihr, du redest wie einer der Törinnen oder der Ruchlosen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen? Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Das war der Punkt. Und das ist das, ich denke, dass diese Sätze, ja, die haben im Himmel noch eine ganze Weile nachgehallt. Ja. Weil die da oben, die wussten ja, warum das da unten alles so gelaufen war. Der Hiob wusste das noch nicht. Aber die da oben wussten es. Denn die waren bei der Ratsversammlung dabei. Und deshalb war es wichtig, dass der Hiob dieses Zeugnis an seinen Gott abgibt und dass er die Vollkommenheit, die er von seinem Gott auch zugesprochen hatte, dass er die nicht fallen lässt. Auch in dieser Situation nicht. Israel hatte gerade die große Sünde am goldenen Kalb begangen. Mose war noch in der Gegenwart seines Gottes auf dem Berg. Jehova informiert ihn über die Katastrophe, die unten abgeht. Wir achten jetzt einmal genau auf die Verse 2. Mose 32, 9 bis 14. Und Jehova sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk und nun lass mich, dass mein Zorn wieder sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und Mose flehte zu Jehova, seinem Gott, und sprach: Warum, Jehova, sollte dein Zorn entbrennen wider dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten herausgeführt hast, mit großer Kraft und mit starker Hand? Warum sollen die Ägypter also sprechen: Zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten? Kehre um von der Glut deines Zornes und lass dich des Übels wider dein Volk gereuen. Gedenke Abrahams, Isaaks und Israels, deiner Knechte, denen du bei dir selbst geschworen hast und hast ihnen zugesagt: Mehren will ich euren Samen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich geredet habe, werde ich eurem Samen geben, dass sie es als Erbteil besitzen, ewiglich. Und es gereute Jehova des Übels, wovon er geredet hatte, dass er es seinem Volke tun werde. Glaubt ihr, dass diese Christusähnliche Haltung Moses zutiefst wohlgefällig vor Jehova war? Hundertprozentig. Und Jehova selber hatte das provoziert bei Mose, denn Gott wusste ja, dass er sein Volk nicht auslöscht. Aber er hat den Mose provoziert, ja, damit die Gesinnung seines Herzens offenbar wird, dass die unsichtbare Welt sieht, da ist einer, dem ist es um die Ehre seines Gottes getan. Ja, und nicht, dass er einen Vorteil hat und womöglich selber zum großen Volk wird und einen Namen bekommt und sonst was. Und später sagt sagt der Mose noch zum Volk in Vers 32: Und es geschah am anderen Tag, da sprach Mose zu dem Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu Jehova hinaufsteigen, vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünde. Und Mose kehrte zu Jehova zurück und sprach: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche doch mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ja. So tief hat Gott die Gesinnung seines Sohnes, müssen wir hier ganz klar sehen, ja, in dem Mose, ja, hinein erziehen können im Laufe seines Lebens. Und Gott wollte, dass das zum Ausdruck kommt. Ja, und deshalb hat er ihn auch in dieser Weise, möchte ich sagen, provoziert. Ja, und deshalb ist es gut, wenn wir in eine schwierige Situation kommen, dass wir über unsere Lippen möglichst Dinge bringen, ja, die unseren Gott ehren. Auch wenn sie vielleicht unter Tränen kommen. Es ist nicht einfach, aber Gott gibt uns Zeit, dass wir das lernen. Der Mose hat auch über 80 Jahre dazu gebraucht, ja, bis er so weit war. Weil wir sind ja hier an dieser Stelle, da war er bereits 81 rum. Also schafft es der Herr auch bei uns. Ja, und er kann es auch schon früher wirken. Paulus ruft, also jetzt, und jetzt kehre ich zurück zu unserem Gebet, den Gott unseres Herrn Jesus Christus an, den Vater der Herrlichkeit. Er möge uns geben, sagt er, erstens Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das Erste, worin wir wachsen müssen, ist Gottes Erkenntnis. Das heißt, dass wir das Wesen unseres Vater Gottes kennenlernen. Wir sollen die Eigenschaften, die Herzensgedanken unseres Vaters erkennen und das, was ihn glückselig macht. Was er ersehnt, was er vorhat mit der Gemeinde, mit jedem Einzelnen aus ihr, mit Israel, mit den Nationen und schließlich mit dem ganzen All. Darum bittet Paulus zuerst, weil Gottes Erkenntnis hat es immer mit dem Wesen Gottes und damit automatisch mit dem zu tun, was er tun will, was seine Ziele sind. Ja. Es ist die Wirkung des Geistes, den wir in uns tragen. Weisheit und Offenbarung sind dabei notwendig. Ja. Er muss uns und er wird uns sein Wort offenbaren zu diesem Zweck. Wir sollen zweitens erleuchtet an den Augen unseres Herzens wissen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Also zuerst Gottes Erkenntnis und dann kommt was anderes. Ja? Und dann kommt als nächstes, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Jetzt geht es erst um uns. Ja? Was wir erwarten, das kommt immer als zweites, mindestens als zweites. Zuerst die Gotteserkenntnis. Wir sollen also wissen und nicht nur ahnen oder mutmaßen, was uns erwartet. Alles, was mit dem Evangelium des glückseligen Gottes verbunden ist, sind konkrete Zusagen und Erwartungen, nicht diffuse, gefühlsmäßige Vorstellungen. Wir dürfen und sollen das Stück für Stück gedanklich mit dem nun erleuchteten Verstand erfassen. Ja? Und darum ringt Paulus, ja, dass das in jedem einzelnen Glied am Leib des Christus passiert. Und dabei entsteht sogar gewissermaßen ein inneres Sehen, ja, weil die Augen unseres Herzens sollen erleuchtet werden, ja, damit wir in unserem Herzen sehen, was uns erwartet. Ja. Man sieht, da geht es nicht um kosmische Dinge, ja, sondern um, dass wir hinüberschauen, ja, in das, was der Herr mit uns, ja, mit seiner Schöpfung vorhat. Die gedanklich kann das so weit gehen, dass wir das praktisch vor uns sehen. Ja. So ist es ausgedrückt. Die Augen unseres Herzens sollen geöffnet und erleuchtet werden. Und das gibt uns dann auch festen Glaubensgrund unter die Füße, auch wenn unsere Seele in uns oder alles um uns ins Wanken gerät. Schließlich drittens sollen wir wissen, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils in den Heiligen ist. Das sprengt doch völlig unser vom Sichtbaren stark geprägtes Denken, nicht wahr? Christus soll etwas in uns zugelost bekommen, in uns, ja, die wir unfähig sind, ja, die wir manchmal Angst haben, ob wir überhaupt der Berufung Gottes gerecht werden können. Ja. Das ist doch ungeheuerlich, was Gott hier uns offenbart. Und doch steht's da. Es ist eine Realität. Zweifellos nach Vers 3 gehört es zu den Segnungen in den himmlischen Örtern, die uns gehört. Nicht umsonst ist es Paulus ein so wichtiges Gebetsanliegen, dass der Gemeinde gerade diese Tatsache bewusst wird. Die Gemeinde, die den Leib und die Vervollständigung des Hauptes des Christus bedeutet. Die an der großen, den ganzen Kosmos umfassenden Rettungswerk mitarbeiten möchte. Diese Gemeinde ist ein Losteil für ihn. Und das soll uns bewusst werden. Ja? Und da es noch in der Zukunft liegt, ja, geht es oft unter in dem Täglichen, was uns da belastet. Und deshalb betet Paulus darum, dass das uns immer gegenwärtiger wird. Ja. Damit kommen wir auch besser mit unserem Alltag klar. Unser Haupt sehnt sich also, mit seinem Leib vervollständigt zu werden. Es ist seine sehnliche Erwartung, mehr noch, als wir ihn erwarten, ganz sicher. Genauso erwarten wir ja auch den Loskauf unseres Leibes und sehnen uns nach dem geistlichen Leib, mit dem wir ihn dann nicht mehr betrüben. Und ich selber bete sehr oft das Gebet: Herr, ich danke dir, dass ich einmal dich nicht mehr betrüben werde. Jetzt geht's ohne das nicht, obwohl ich es nicht will. Ja? Aber es kommt die Zeit, wo das nicht mehr passiert. Und dann sind wir auch völlig bereitet und fähig, als Werkzeug an dem großen Erlösungswerk mitzuarbeiten. Der Herr möchte uns dieses Gebet tief in unsere Herzen eingravieren. Amen. Wir beten noch. Lieber Vater, was sollen wir dazu sagen, wenn du uns diese großen Herzensgedanken, deine Herzensgedanken nahebringst und sie uns als Gebet nahebringst? Herr, so möchte ich und so möchten wir darin wachsen, dass wir das füreinander flehen, für deine ganze Gemeinde, dass sie in diesen Stücken wächst. Und dann wird sich auch manches andere in unserem Leben regeln, ohne dass wir groß darauf Zeit verschwenden, wenn wir uns um diese Dinge bemühen im Gebet. Schenke es mir, schenke es uns allen. Wir danken dir, dass du es tust, dass du dazu uns alles gegeben hast, was wir brauchen, jede geistliche Segnung, dass du alles bereitet hast, dass wir das Ziel erreichen, das du für uns hast. Denn du möchtest ja mit uns ein noch viel größeres Ziel erreichen, alles unter ein Haupt zu bringen. Amen.